Am Südhang von Eduard von Kaiserling. Karl Erdmann von Westballbaum war Leutnant geworden, und während er durch den Sommerabend dem elterlichen Landhause zufuhr, sagte er sich, dass all die klugen, hochmütigen Leute, welche schlecht vom Leben sprachen, ja, dass seine eigenen weltschmerzlichen Stunden dem Leben Unrecht taten. Es gab wirklich ganz einwandfreie Lebenslagen, und mit wie geringen Mitteln baute das Leben oft solch ein Glück auf. Wie viele junge Leute wurden jedes Jahr Leutnant, und mit dem Leutnant war schließlich auch noch nicht allzu viel erreicht. Dennoch, und es war vielleicht lächerlich, aber dieser Leutnant machte ihn glücklich. Er hatte das Gefühl, als sei etwas Neues in ihm, das ihn zu einem anderen machte, zu einem, der mehr Recht auf Liebe, Bewunderung und alles Gute der Welt hatte, als der frühere Karl Erdmann. Das würden sie dort zu Hause wohl verstehen. Das war es ja, was das Leben zu Hause so weich und verwöhnend machte, dass man sich so mühelos einander verstand. Menschen, die einander leicht verstehen, wissen, dass sie einander leicht verwunden können. Daher kam vielleicht in das Leben dort zu Hause die köstliche Behutsamkeit des Umgangs, die Karl Erdmann stets die Empfindung gab, als sei er etwas sehr Kostbares, das zart angefasst werden musste. Nun lagen 2 Monate in dem Elternhause vor ihm, 2 ganz sorglose Monate, denn die Schulden hatte er schon gebeichtet. Er würde nichts anderes zu tun haben, als im alten Garten umherschlendern, auf den Wiesen liegen, von seiner Mutter und seinen Schwestern sich verwöhnen lassen, des Vaters gute Zigarren rauchen und ungestört dieses süße, gefühlvolle in sich gewähren lassen, wie es nur in den alten, elterlichen Landhäusern gedieh. Seltsam war's, wie sich dort jedes kleine Ereignis mit einer Gefühlsatmosphäre umgab, die es groß und farbig erscheinen ließ, wie der durch Abenddünste aufsteigende Mond. Karl Erdmann war häufig schon verliebt gewesen, als Kadett und als Fähnrich, und draußen in der Garnison hatte manche Liebesaffäre gespielt. Allein das war etwas ganz anderes, als zu Hause in den Ferien verliebt zu sein. Da war es eine stille, stetige und erregende Beschäftigung. Man lag stundenlang im Grase und war verliebt, ließ sich von einem starken, süßen, ein wenig erschlaffenen Gefühle wiegen. Draußen konnte Karl Erdmann zynisch und schneidig sein. Hier wurde er empfindlich und feinschalig wie eine Frucht, die auf dem Südhange gereift ist. Karl Erdmann war also in den Ferien immer verliebt gewesen, und zwar immer in Frau von Bardow. Das gehörte zu den Ferien, wie das Glitzern des Weihnachtsschnees oder wie die gelben Augustbirnen. Eigentlich waren alle zu Hause in Frau von Bardow verliebt, selbst der Vater holte, wenn er mit ihr sprach, seine alten ritterlichen Garde-du-Corps-Manieren hervor, und Frau von Bardow schien das zu wollen. Sie sprach mit all diesen Männern so, als wünschte sie, ihnen den Kopf zu verdrehen oder als bestände zwischen einem jeden von ihnen und ihr ein einzigartiges Verhältnis. So war es mit Botho, dem Hauptmann, Karl Erdmanns älterem Bruder, so mit dem Legationsrat Grafen Ottomar von der Leink, dem Verlobten von Karl Erdmanns Schwester Oda, ja sogar mit dem 15-jährigen Leo und seinem Hauslehrer, Herrn Aristides Dorn, hatte Frau von Bardow eine besondere, erregende Art zu verkehren. Nur mit ihm, Karl Erdmann, hatte sie stets eine schwesterliche, fast mütterliche Art des Verkehrs gehabt. Und doch hatte er schon als Knabe den Zauber dieser seltsamen, schönen Frau stärker als alle anderen empfunden, so stark, dass er oft wehrlos gegen das eigene Gefühl auf die Wiese hinausrannte, sich auf einen Heuhaufen warf, das Gesicht in das Heu steckte und weinte. Frau von Bardow aber tat nie so, als merkte sie etwas davon, während sie doch bei allen anderen Herren von vornherein so tat, als sei es kein Zweifel, dass sie ganz unter ihrem Zauber standen. Nun, der Leutnant würde auch hier alles verändern, und diese Überzeugung trug nicht wenig zu Karl Erdmanns augenblicklichem Glücke bei. Daniela von Bardo war von ihrem Gemahl geschieden. Karl Erdmann erinnerte sich des seltsamen, geheimnisvollen Mitleidgefühls, das er als Knabe empfunden hatte, wenn die Erwachsenen andeutungsweise davon sprachen, dass Bardo ein schlechter Mensch sei, dass die arme Daniela viel gelitten habe und noch immer von der Welt verkannt und falsch beurteilt werde. Frau von Westwallbaum liebte Daniela sehr und verteidigte sie stets leidenschaftlich. »Es tut immer weh«, pflegte sie zu sagen, »wenn jemand leidet, weil ihm Unrecht geschieht. Wenn aber Daniela beleidigt wird und leidet, dann empört das wie eine sinnlose Grausamkeit. Es ist so, als ob jemand eine Blume beleidigt.« Karl Erdmann verstand das wohl. Und jetzt, da er für Daniela doch auch etwas bedeuten würde, jetzt sollte sie erfahren, wie tief er für sie fühlte. Er hob die Arme und streckte sich behaglich, so dass das Seidenfutter der neuen Uniform angenehm knisterte. Also für die nächsten 2 Monate stand lauter Gutes und Schönes in Aussicht, und Karl Erdmann wollte es sich schmecken lassen. Da war zwar noch dieses Duell, aber das sollte ihn nicht stören. An ein Duell dachte man wie an eine unvermeidliche Geschäftssache, die abgemacht werden musste, nicht anders. Es war eine hässliche Szene gewesen drüben in der Garnison mit einem betrunkenen Referendar, der sich Redensarten gegen das Regiment erlaubt hatte. Übrigens hatten der Ehrenrat und die Kameraden anerkannt, dass Karl Erdmann sich gut benommen hatte. Natürlich bat der Referendar um Aufschub, weil er noch manches zu ordnen hatte. Zivilisten bitten immer um Aufschub und haben immer etwas zu ordnen. Aber in den nächsten Wochen sollte das Duell stattfinden. Gut, Karl Erdmann störte das nicht. Im Gegenteil, es fiel ihm zwar nicht ein, gefühlvoll an dieses Duell zu denken, allein die Tatsache, dass es zu den Ereignissen dieses Sommers gehören würde, gab dem Bilde dieses Sommers, gab der Gestalt Karl Erdmanns doch ein eigenes, ein wenig mystisches Licht. So störte der Nichts seine Freude. Der Wagen bog in die lange Lindenallee ein. Hier war es dunkel und so still, dass das Rascheln des Taus in den Blättern hörbar war. Karl Erdmann wurde es ganz feierlich zumute. Hier erst schien es ihm, als ließe er endgültig die Welt der Garnisonen, der Casinos, der Rekruten und der frechen kleinen Mädchen hinter sich und fuhr durch diesen stillen, finsteren Korridor, in dem es erfrischend nach feuchtem Laub duftete, dem Erdflecken zu, auf dem es galt, nichts zu tun, als tief zu fühlen, gut zu essen und sich verwöhnen zu lassen. Da war schon das Landhaus mit der langen weißen Front. Auf der Freitreppe hatte sich die ganze Familie versammelt. All die großen, blonden Gestalten. Aus der Sommerdämmerung schimmerten die weißen Kleider der Mädchen und die roten Pünktchen der brennenden Zigarren. Eine sich überschlagende Knabenstimme rief »Hurra!« Karl Erdmann eilte sporenklirrend die Treppe hinan und suchte sich unter den großen Gestalten die kleinste heraus, um sie in seine Arme zu nehmen, seine Mutter. Dann begann das Begrüßen der anderen. Niemand sprach. Es hatte etwas Sakramentales, so von einem zum anderen zu gehen und sich küssen zu lassen. Zuerst die Schwestern Oda und Heida, dann der Bruder Hauptmann und der 15-jährige Leo. Selbst der kühle Legationsrat Odas Bräutigam küsste Karl Erdmann auf beide Wangen. Fräulein Undam, die Gouvernante, und Herr Dorn, der Hauslehrer, drückten Karl Erdmanns Hand so innig, wie man es sonst nur bei Begräbnissen oder Trauungen zu tun pflegt. In einer Ecke stand eine schmale, weiße Gestalt. In der Dämmerung erschien auch das Gesicht sehr weiß zwischen den schwarzen Scheiteln. Es war Frau von Bardo. Als Karl Erdmann ihr die Hand küsste, sagte sie mit ihrer hübschen, singenden Stimme, »Gut, dass Sie da sind. Nun ist der Sommer komplett.« »Na also«, rief Herr von Westwallbaum laut, als wollte er dadurch den Schluss einer feierlichen Zeremonie ankündigen, und man ging in das Haus. Die Zimmer waren voll Licht, voller Blumen und weißer Mullgardinen. Durch die geöffneten Fenster duftete der dunkle Garten herein. Nach der stillen Fahrt machten die vielen Menschen, das Kommen und Gehen, all die Stimmen Karl Erdmann ein wenig schwindelig. Er unterhielt sich ernst mit seinem Vater, mit seinem Bruder über die Flotte und das Regiment. Dabei bemerkte er, dass in dem Gespräch der beiden Herren mit ihm ein Ton achtungsvoller Gleichstellung durchklang, der ihm neu war. Neben ihm stand schweigend seine Mutter und hielt seinen Arm. Das kleine Gesicht mit den vielen Fältchen unter der großen Spitzenhaube war erhitzt, weiß und rosa wie das Gesicht eines Kindes. Während der Abendmahlzeit dauerten die militärischen Gespräche fort, und alle an der langen Tafel hörten zu und sahen Karl Erdmann an wie etwas, das sie sehr interessierte und das sie bewunderten. Alle, auch die Kinder, selbst Herr Aristides Dorn, der dabei zwar sein verhaltenes, hochmütiges Lächeln lächelte und sich immer wieder eine schwarze Haarlocke aus der Stirn strich mit einer Bewegung, die wie ein Protest aussah. Nur Daniela war unaufmerksam, ordnete die Brotkrümchen auf dem Tischtuch zu kleinen Mustern, flüsterte ihrem Nachbarn etwas zu, worüber gelacht wurde, und benahm sich wie jemand, der entschlossen ist, die Andacht einer Zeremonie nicht zu teilen. Das quälte Karl Erdmann. Er fand sie wieder ergreifend schön. Das schmale Gesicht mit der wunderbaren Klarheit der feinen Züge, dazu die schieferblauen Augen, die von den Wimpern so seltsam umschattet wurden, und der hellrote Mund, dessen Lächeln dem strengen Gesicht etwas Strahlendes und Blühendes verlieh. Bei Gott, diese Frau wirkte auf Karl Erdmann so stark, dass, wenn er sie ansah, er sich so wehrlos und schwach wie ein verliebter Schuljunge fühlte. Nach dem Essen trank man zur Feier des Tages auf der Gartentreppe eine Bowle. Man saß da zusammen in der Dämmerung der nordischen Sommernacht, die schwer von Düften war, und Karl Erdmann, direkt von der Garnison hier hereingekommen, empfand alles als seltsam traumhaft und unwirklich. Den so in der Finsternis getrunkenen Wein, die Zigarre, die Stimmen, die in die Dunkelheit hineinsprachen. Der Vater fragte noch immer nach dem Oberstleutnant von Treskow und dem General von Langen, und dann begann er, die oft erzählten Geschichten aus seiner Militärzeit zu erzählen. Die anderen hielten es nicht lange beim Wein aus, einer nach dem anderen schlich sich in den Garten hinab. Der Graf Laing legte seinen Arm um Odas Taille, um mit ihr die dunkle Kastanienallee entlang zu gehen. Karl Erdmann sah noch, wie Odas hohe, üppige Gestalt sich fest an den Grafen anschmiegte, und er dachte ärgerlich, was nur dieses herrliche Mädchen an dem schmalschultrigen, fischblütigen Diplomaten haben kann. Die beiden Kinder suchten im feuchten Rasen nach den Frühbirnen, die man in der Dunkelheit vom Baum fallen hörte. Botho unterhielt sich mit Daniela. Er sprach halblaut und machte seine Stimme weich und musikalisch, wie die meisten Männer es taten, die mit Daniela sprachen. Daniela antwortete zögernd, als müsste sie über das, was Botho sagte, nachdenken. Und dann plötzlich erhob sie sich, stieg die Treppenstufen hinab und rief eine dunkle Gestalt an, die unten auf dem Gartenwege stand. »Ach, Herr Dorn, Sie haben mir da ein Buch gegeben, das ich nicht verstehe.« Sie lachte, blieb dort unten stehen und unterhielt sich mit Aristides Dorn. »Ja, das war Daniela. Karl Erdmann kannte das. Sie ruhte nicht eher, als bis der Zauber der Sommernacht für alle Männer um sie her voll von ihr war. Nur mit ihm hatte sie heute noch nicht gesprochen. Nun, er gehörte heute noch nicht dazu. Er kam sich selber ein wenig wie ein fremder Besuch vor, aber das würde morgen vorüber sein.« Man trennte sich spät. Karl Erdmann schlief mit Leo in einem Zimmer. Der Knabe erwachte, als Karl Erdmann eintrat, und sagte schlaftrunken:
Oh, Herr Leutnant, man wird sehen, ob er weniger schnarcht als der Fähnrich.
Später kam noch Botho, um von Karl Erdmann noch genaueres über die Affäre zu hören. Sie sprachen halblaut, um Leo nicht zu wecken. Botho ließ sich alles genau erzählen, äußerte sich sehr sachlich über den Fall und sagte, es freue ihn außerordentlich, dass alles so korrekt abgelaufen sei und dass Karl Erdmann sich so gut gemacht habe. »Also, in nächster Zeit muss es zum Klappen kommen. Schön, schön. Gute Nacht.« Und damit ging er, anscheinend sehr befriedigt. Karl Erdmann stand noch einen Augenblick am geöffneten Fenster und schaute in den Garten hinab. Das Lob des Bruders hatte ihm wohlgetan. Auch er war zufrieden damit, dass alles korrekt verlaufen war, und dabei war er ein wenig stolz darauf, so einer auserwählten Klasse von Menschen zu gehören, die sich über so etwas freuten. Unten im Garten trieb sich noch eine einsame Gestalt umher. Das war ja der unheimliche Hauslehrer. Den ließ wohl die Liebe zu Daniela nicht schlafen. Wenn Daniela vom Duell wüsste, fuhr es Karl Erdmann durch den Kopf, würde er dann nicht für sie ein anderer sein? Würde er ihr dann nicht wichtiger werden? Ach, lächerlich. Die ungewohnte Stille der Nacht machte ihn sentimental. Er wollte lieber schlafen gehen. Den nächsten Tag begann Karl Erdmann damit, sich, wie er es nannte, systematisch zu akklimatisieren. Er ging durch das ganze Haus, hörte den bekannten Ton jeder Türklinke, roch den jedem Zimmer eigentümlichen Geruch. In einem Zimmer fand er Heida, die bei Fräulein Underm Unterricht nahm. Die Gouvernante sah sehr klein und braun aus, neben dem großen Mädchen mit dem honigblonden Haar. Fräulein Underm errötete und sagte, »Ah, der Herr Leutnant gibt uns die Ehre.« Heida lachte über das ganze rosa Gesicht. Es war ihr, als sei mit Karl Erdmann eine Flut von Ferienluft in das Zimmer gedrungen. »Ach«, meinte sie, »heute ist er gar nicht mehr imposant. Ja, gestern in der Uniform.« »Ich will nicht imponieren«, erwiderte Karl Erdmann. »Ich will mich akklimatisieren. Entschuldigen Sie, ich gehe schon weiter.« Im anstoßenden Zimmer fand er Herrn Dorn, der Leo eine lateinische Stunde erteilte. Herr Dorn begrüßte Karl Erdmann sehr formell, lächelte ironisch und strich sich die schwarze Locke aus der Stirn. »Der Herr Leutnant wollen vielleicht ein wenig prüfen?« Aber Leo zog die Augenbrauen hoch und äußerte, »Prüfen? Bei der Kadettenbildung?« »Nein, nein«, sagte Karl Erdmann, »ich wollte nur hier drin gewesen sein. Entschuldigen Sie.« Er ging in den Hof hinunter, um die Hunde zu sehen, um im Stall den Pferden auf die blanken Hälse zu klopfen, um den Geruch von Heu, Teer, von in der Sonne heiß gewordenen Steinen und Holz einzuatmen. Dann ging er wieder ins Haus, um seine Mutter zu begrüßen. Frau von Wallbaums Zimmer, himmelblau und weiß, sah aus wie das Zimmer eines jungen Mädchens. Sie selbst im hellgeblümten Sommerkleide, blaue Bänder auf der weißen Morgenhaube, saß an ihrem Schreibtisch und schrieb ihr Tagebuch. Sie war die einzige der Familie, die ein Tagebuch schrieb. Als ihr Sohn eintrat, lächelte sie ihm entgegen, den Kopf ein wenig zurückgebogen, damit der Kneifer nicht von der Nase falle.
»Ah, da bist du«, sagte sie. »Ich habe eben deine Ankunft ganz ausführlich beschrieben, und jetzt wollen wir in den Garten gehen.«
Sie hing sich in seinen Arm, und sie stiegen über die sonnenheißen Steinstufen der Gartentreppe in den Garten hinab. Es war ein altmodischer Garten mit langen Rabatten voll altmodischer Blumen, dicke Zentifolien an niedrigen Büschen, gebrochenes Herz und gelbe Immortellen, die in der Sonne wie 20 Markstücke glänzten. Unter den Fenstern aber stand die Reihe der Lilien, weiß und feierlich.
»Ach, Kind«, sagte Frau von Walbaum, »ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen vor Freude, dass du da bist. Es ist, glaube ich, mehr als die Freude darüber, dass ich mein Kind wieder habe. Wenn du da bist, ist es mir, als hätte ich einen Verbündeten. Die anderen sind ja alle so gut und lieb, aber sie sind doch alle vernünftiger als ich. Noch gestern sagte Heida, als ich etwas tun wollte, »Ach, Mama, lass mich das machen. Du kannst es ja doch nicht.« Und sie hat auch recht. Aber mit dir habe ich das Gefühl, dass ich so unvernünftig, wie ich will, sein kann, dass du mich doch verstehst. Ja, mit dir und mit Daniela habe ich dieses Gefühl, wie es vielleicht Kinder haben, wenn sie Erwachsenen fortgehen und die Kinder ungestört miteinander ihre Sprache sprechen können. Aber was ich nicht für Zeug zusammenspreche.
Sie bog ihren Kopf zurück, um zu Karl Erdmann hinaufzusehen und lächelte. Als jedoch Karl Erdmann sagte, »Daniela, wie geht es ihr? Gestern schien sie heiter.« Da machte Frau von Walbaum gleich wieder ein besorgtes Gesicht.
»Heiter! Mein Gott, die arme Frau hat auch ihre Kämpfe. Sie hat ihre Feinde, die alles falsch deuten, was sie tut. Daniela erträgt es nun einmal nicht, dass es um sie her traurig oder alltäglich ist. Sie kann nichts dafür. Lilien können auch nichts dafür, dass es um sie her süß und ein wenig schwül duftet, nicht wahr? Nun, bei uns wird sie immer Schutz finden, und für mich ist sie eine große Freude. Mit Daniela fühle ich mich so jung. Wenn wir abends zusammen bis zur Wiese gehen, um den Sonnenuntergang zu sehen, dann habe ich zuweilen das Gefühl wie ein Festtag in meiner Jugend. Und dann, mit Daniela kann ich so lachen wie sonst nur noch mit dir.«
Plötzlich wurde Frau von Walbaum zerstreut und hielt inne. Sie hatte auf dem Rasenplatz zwei gelbe Löwenzahnblüten entdeckt. Der Löwenzahn war ihr Feind. Sie trug stets kleine Werkzeuge bei sich, um ihn auszurotten.
»Das sind wieder zwei«, rief sie
und ließ den Arm ihres Sohnes los.
»Geh nur weiter, geh zu Daniela, sie sitzt in der Bohnenlaube. Ich muss die beiden dort haben.«
Und geschäftig eilte sie zum Rasenplatz. Karl Erdmann schlenderte langsam den Kiesweg entlang. In der Bohnenlaube fand er Daniela. Sie trug ein erdbeerfarbenes Sommerkleid, ein Buch lag vor ihr aufgeschlagen, aber sie lehnte den kleinen Kopf mit den schwarzen Scheiteln zurück in das Laub und die roten Blüten der Bohnen. Als Karl Erdmann in die Laube trat, nickte sie freundlich. »Freundlich, ja«, dachte Karl Erdmann, »aber ihr strahlendes Lächeln, das sie für die anderen hat, hat sie für mich nicht.« Er setzte sich zu ihr und fragte, »Störe ich?«
»Oh nein«,
erwiderte Daniela. »Heute sind Sie schon ganz Hausgenosse. Gestern, ja, da waren Sie ein wenig imposant, wie die Puppen, die man zu Weihnachten bekam und die noch zu blank waren, um damit zu spielen.« »Können Sie heute mit mir spielen?« fragte Karl Erdmann schnell. Daniela lachte.
»Das ist sehr hübsch. Ein Leutnant muss ja wohl Damen hübsche Sachen sagen, aber dieses war ungewöhnlich hübsch.«
Karl Erdmann lachte nicht mit. Er zog die Augenbrauen ein wenig zusammen und meinte, »Ich glaube, für Sie ist ein Leutnant an sich etwas Lächerliches.«
»Oh nein«, erwiderte Daniela ernst, »und jetzt am wenigsten, da Ihre Mutter um ihretwillen um den Leutnant etwas wie einen Heiligenschein gelegt hat. Wenn Ihre Mutter jetzt von Leutnants spricht, dann scheint mir ein Leutnant etwas sehr Schönes. Und Sie wissen, ich schaue alles am liebsten mit den Augen Ihrer Mutter an. Das macht mich glücklich.«
»Hm, recht schön«, brummte Karl Erdmann. »Nur würde ich gern wissen, wie ich ausschaue, wenn Sie mich mit Ihren eigenen Augen ansehen.« Daniela zog die Augenbrauen ein wenig empor.
»Warum wollen Sie das? Seien Sie zufrieden, dass Sie mit den gütigsten Augen der Welt angesehen werden.«
Das klang hübsch und schwesterlich und kränkte Karl Erdmann doch. Beide schwiegen jetzt und schauten auf einen Trauermantel nieder, der vor ihnen auf dem besonnten Kies lag wie ein kleines Stückchen Samt. Über Danielas Stirn hingen rote Bohnenblüten wie Blutstropfen, und all das Laub ringsum mischte viel Grün in das Schieferblaue ihrer Augen, dass sie zu schimmern begannen wie die Brust eines Pfaus. Plötzlich stand Botho vor ihnen in seinem hellen Sommeranzuge, den Strohhut im Nacken, der Schnurrbart sehr blank, die Augen sehr blau. Er lächelte ein zärtliches Lächeln zu Daniela hinüber. Karl Erdmann sah ihn mit Abneigung an. Ihm missfiel dieses Prachtexemplar von Mann. Er hatte stets das Gefühl gehabt, dass Botho ihn verachtete, weil er schmalschultrig und braun und nicht groß und blond wie die anderen der Familie war. Und jetzt noch dieses süße Lächeln. »Nun, Daniela«, sagte Botho, »das ist ja Ihre Stunde. Soll ich Sie nicht wieder unter den Weiden hinrudern?« Daniela schien sich wirklich darüber zu freuen. »Ach ja, das wird schön sein. Mit Karl Erdmann sind wir im Gespräch sowieso bis zu einem Absatz gekommen.« Sie stand eilig auf und griff nach ihrem Sonnenschirm. Karl Erdmann schaute den beiden nach, wie sie nebeneinander den Kiesweg hinabgingen, bis Danielas roter Sonnenschirm unter den Parkbäumen verschwand. Plötzlich war Karl Erdmanns froh erregte Stimmung verflogen. Was sollte er denn jetzt tun? Was tat man denn überhaupt hier in dieser Zeit, wenn man nicht bei Daniela war? Er erhob sich und ging langsam, leise vor sich hinpfeifend, auch den Kiesweg hinab und auch dem Parke zu. Dort setzte er sich auf eine Bank, die im Schatten der großen Ulmen stand. Er konnte ein Stück des Teiches sehen, der mit einer grellgrünen Pflanzendecke überdeckt war. Er sah das Boot und Danielas roten Sonnenschirm, die langsam unter den Weiden dahinfuhren. Gut, das war's also, was man hier tat. Man sitzt auf einer schattigen Bank, sieht einen roten Sonnenschirm durch all das Grün fahren und denkt an nichts. Nur, dass, wenn man von da draußen kommt, sowas immer wieder gelernt werden will. »Guten Morgen«, sagte eine hohe, schnarrende Stimme. Der Legationsrat war die Allee herabgekommen und stand vor Karl Erdmann im weißen Piquetanzug. Das Gesicht mit den scharfen, ein wenig gespannten Zügen war bleich und müde. Das Monokel war ganz grün von dem Laub, das sich in ihm spiegelte. »Du sitzt hier ja sehr schön«, fuhr er fort. »Erlaube, dass ich mich zu dir setze.« Er setzte sich auf die Bank und betrachtete eine Weile schweigend seine polierten Nägel. »Ich sitze nämlich«, begann er in seiner nachlässigen und schnurrenden Weise, »ich sitze nämlich sehr gern neben dir, denn ich vermute, dass du heute derjenige im Hause bist, der die beste Laune hat. Ich weiß, in deiner Situation fühlt man sich immer sehr glücklich, und neben einem solchen zu sitzen ist recht zuträglich.« Karl Erdmann lachte. »Du gefällst mir. Ich denke, du bist hier der Glückliche. Wenn man verlobt ist, ist man doch glücklich.« »Oh, gewiss«, erwiderte der Graf höflich. »Besonders, wenn man mit deiner Schwester verlobt ist. Aber in der Technik des Glücklichseins kann man von euch jungen Leuten immer etwas lernen.« Jetzt schwiegen sie beide und schauten dem roten Sonnenschirm unter den Weiden nach. Endlich sagte Karl Erdmann halblaut, »Und das da drüben? Was geht da vor?« Der Graf zuckte die Achseln. »Oh, nichts, gar nichts. Frau von Bardo schafft sich ihre Atmosphäre. Eine charmante Frau. In Petersburg kannte ich einen alten Fürsten. Er besaß ein Gut in Südrussland und verbrachte im Sommer einige Wochen auf diesem Gute. Da wurde nun erzählt, dass er eines Tages spazieren fährt und eine Windmühle sieht, die stillsteht. Er ruft einen Bauern heran und fragt, warum dreht sich die Windmühle nicht?« »Weil wir keinen Wind haben, Exzellenz«, sagt der Bauer. Da fährt ihn der Fürst an, »sage dem Inspektor, ich befehle, dass wo hier bei mir Windmühlen stehen, sie sich auch drehen sollen.« »Zu Befehl, Exzellenz«, sagt der Bauer.
Nun ja, Frau von Bardo will eben auch, dass, wenn Windmühlen um sie her sind, sie sich drehen. Ah, da kommt Oda.
Er stand auf und ging Oda entgegen, die ohne Hut im weißen Kleide unter den Bäumen in dem grünen, zitternden Lichte stand. Als er den Arm um ihre Taille legte, bog Oda sich wieder mit der hübschen, leidenschaftlich hingebenden Bewegung zurück. Karl Erdmann wandte sich ab. Er wollte das nicht sehen. Oda tat ihm leid. Dieser Herr, dachte er, braucht noch irgendeine Technik des Glücks bei anderen zu lernen. Mit solch einem Mädchen. Und dann diese dumme Windmühlengeschichte. Der Platz war ihm verleidet. Er erhob sich. Es hatte um diese Stunde ja doch niemand Zeit für ihn. So wollte er denn auf der Hoftreppe sitzen, dem Treiben dort zusehen und auf das zweite Frühstück warten. Das gehörte ohnehin zum Urlaubsleben auf dem Lande, dass man immer auf eine Mahlzeit wartete. So saß er denn auf der Hofestreppe und sah, wie der Koch ganz weiß das blanke Küchenmesser in der Hand zum Eiskeller ging und Milchmädchen mit ihren Eimern ab und zu liefen. Am Stall longierte der Kutscher den Braunen und im Stallteich wurden Arbeitspferde geschwemmt. Dem zuzuschauen war heimatlich und interessant. Aber plötzlich ging Karl Erdmann ein unerwarteter Gedanke durch den Kopf. Das Bewusstsein, dass dieses Treiben hier ruhig fortging, wenn er drüben in der Garnison war, das war beruhigend und angenehm. Aber zu denken, dass, wenn er überhaupt nicht mehr wäre, nach dem Duell vielleicht, alles hier so weiterginge, dieser Gedanke war unerträglich, fast demütigend. Ärgerlich fuhr er auf. Was war's denn heute mit ihm? So etwas denkt man doch nicht. In den Nachmittagsstunden dieser langen Sommertage pflegte es im Hause, Hof und Garten stille zu werden. Frau von Wallbaum nahm Daniela in ihr Zimmer, die Herren zogen sich zurück. Botho behauptete, in der Bibliothek lesen zu wollen und schlief in dem großen Sessel ein. Den Grafen Laink machten die Nachmittagsstunden nervös, und er musste in seinem Zimmer still auf der Couchette liegen. Nur den beiden Kindern ließ der Sommer keine Ruhe. Sie trieben sich draußen unter den Obstbäumen umher, und über den einsamen Hof hastete nur die Kammerjungfer Lina sehr erhitzt, die Stirn voll nasser Haarsträhnen. Sie kam von einem Stelldichein hinter den Jasminbüschen, denn Lina hatte zu jeder Tageszeit Stelldicheins hinter den Jasminbüschen. Karl Erdmann hatte es früher auch nicht anders gekannt, als dass man sich um dieser Zeit faul hinstreckte. Er wunderte sich daher über sich selbst, über die seltsame Unruhe, die ihm jetzt im Blute saß, als könnte er etwas versäumen, als müsste etwas geschehen, etwas getan werden. Es war ihm, als hätte er die Aufgabe, etwas sehr Wichtiges seines Lebens zu erleben, und sei ungeduldig, dass die Sache nicht schnell genug vorwärts ginge. Nein, so etwas hatte er noch nie empfunden. Er hoffte sehr, dass dieses nicht mit sentimentalen Kommissgedanken an Tod und solche Geschichten zusammenhing. Aber da es nun einmal so war, so konnte er ja in den Garten zu den Kindern gehen. Als er aus dem Hause trat, fand er unter zwei großen Linden Oda in der Hängematte liegen. Sie hielt ein Buch in der Hand, aber sie hielt die Augen geschlossen. Er ging zu ihr hinüber und sah, dass ihr Gesicht feucht von Tränen war. »Warum weinst du, Oda?« fragte er. »Quält er dich?« Oda schlug die Augen auf und errötete. »Es ist nichts«, sagte sie. »Nein, warum soll er mich quälen? Komm, Karl Erdmann, es ist gut, dass du da bist.« »Es ist so beruhigend, mit dir zu sprechen. Du bist, wie sagt man doch, so neutral.«
»Oh, bin ich neutral«, sagte Karl Erdmann und zog die Augenbrauen hinauf. Oda schaute in die Baumzweige und sprach langsam vor sich hin, als setzte sie ein Gespräch fort.
Ich glaube, es liegt daran, dass wir hier in unserem stillen Winkel ein wenig einfältig werden. So stellte ich mir immer vor, sich lieben und sich verloben, das sei eine einfache Sache. Nun sehe ich aber, dass sich lieben etwas ganz Kompliziertes ist. Zuweilen kommt es mir vor wie eine sehr schwierige Rechnung, so mit Klammern und Xen. Ottomar sagt wohl, das sei so ein sentimentaler Unsinn, dass Menschen, die sich lieben, sich verstehen müssen. Menschen können sich wohl lieben, aber verstehen werden sie sich doch nicht. Wozu auch? Lieben ist doch genug. Das ist gewiss schön und mag so sein. Aber ich weiß nicht, wenn man sich nicht versteht, wird es leicht unheimlich. Und du erinnerst dich, ich fürchtete mich von jeher im Dunkeln.
Warum er dich mit seiner Rätselhaftigkeit einängstigt, verstehe ich nicht, fuhr Karl Erdmann auf.
Nein, sag nichts gegen ihn, sagte Oda und schloss wieder die Augen.
Sie schwieg jetzt und lag regungslos da. Karl Erdmann saß noch eine Weile auf der Bank und schaute das stille Mädchen an. Also, sie fürchtet sich vor ihrer Liebe, wie Mädchen sich vor dem Dunkeln fürchten. Na, wirklich, der Herr Legationsrat, unser Herr Graf, müssten sich wirklich eine andere Technik anlegen. Dann erhob er sich und ging tiefer in den Garten hinein. Leo stand unter einem Birnbaum und warf mit Steinen nach Birnen. Heida saß auf dem Aste eines alten, schiefen Pflaumenbaums, aß wachsgelbe Eierpflaumen und spie die Kerne weit von sich. Als sie Karl Erdmann erblickte, sprang sie herunter.
»Gott sei Dank, dass du kommst«, sagte sie, »dann brauche ich nicht mehr diese Pflaumen zu essen. Man denkt, sie sind gleich vorüber und man muss sie essen, aber es ist nicht immer leicht.«
»Ach ja«, meinte Karl Erdmann, »ich erinnere mich der Zeit, wo man solche Pflichten hatte.« Heida nahm Karl Erdmanns Arm.
»Wollen wir in den Schatten gehen?«, schlug sie vor. »Heute kann man ja mit dir sprechen. Heute bist du nicht mehr der fremde Herr von gestern. Heute bist du Resü.«
»So, so, sehr gütig«, sagte Karl Erdmann. »Aber ganz eingeweiht bin ich doch noch nicht. Warum nämlich liegt Oda in der Hängematte und weint?«
»Das kann ich dir sagen«, berichtete Heide eifrig, »weil sie eifersüchtig auf Daniela ist. Das ist auch natürlich. Zuweilen macht Ottomar Daniela so feurig den Hof, als ob es keine Oda gäbe. Noch vorgestern ging er mit Daniela bis 11 Uhr abends den Gartenweg auf und ab, und Oda saß in ihrem Zimmer und hatte rotgeweinte Augen. Das ist auch etwas Angenehmes an dir, dass du, glaube ich, noch nicht in Daniela verliebt bist. Sonst alle, auch Leo. Er will, wenn sie reitet, Kletten unter den Sattel legen, damit, wenn das Pferd durchgeht, er sie retten kann. Solch ein Unsinn. Und dann Herr Dorn. Fräulein Undam weint sich deshalb die Augen aus. Und Botho. Daniela ist gewiss reizend, aber ich wundere mich, dass alle in ein und dieselbe verliebt sind. Das hat doch keinen Sinn.«
»Das ist ja recht interessant«, bemerkte Karl Erdmann. »Nur wundert es mich, dass ein kleines Mädchen wie du den Kopf so voller Liebesgeschichten hat.« Heida zuckte die Achseln.
»Was kann ich dafür? Das liegt hier in der Luft. Das atmet man ein. Stina, wenn sie mich abends frisiert, fragt mich, haben Fräuleinchen den neuen Gärtner gesehen? Und dann sieht sie zur Decke hinauf und sagt, der ist da ein Mann.«
Dann plötzlich wurde ihr Gesicht ganz ernst. Und sie schaute zu Karl Erdmann auf mit weit offenen, erschreckten Augen, die feucht glänzten.
»Und ist es wahr, dass du ein Duell haben wirst? Ach, du brauchst nicht so böse auszusehen. Ich weiß, es ist ein Geheimnis und niemand darf es wissen. Aber Leo hat gehört, wie du mit Botho sprachst.«
Karl Erdmann wurde blass vor Zorn. »Leo hat geträumt«, sagte er. »Und es ist sehr unrecht von euch, solche Dinge zu erzählen, die ihr nicht versteht. Ihr könnt großes Unheil anrichten.« Heida nickte bekümmert.
Natürlich, wir durften es nicht wissen, wir sagen es auch niemand, aber gestern Abend im Bett habe ich darüber weinen müssen. Fräulein Undam sagte, als sie es hörte...
Fräulein Undam, fuhr Karl Erdmann auf.
Ja, ihr haben wir es gesagt, meinte Heida. Sie schweigt schon, aber sie sagte, als sie das hörte, er ist so jung und hoffnungsreich. Daran musste ich immer denken.
Das ist ja aber alles nicht wahr, rief Karl Erdmann. Nur du und Leo seid ungezogene Kinder, und ich verbitte mir das.
Das mag sein, sagte Heida ruhig, aber ergreifend ist es doch.
Und jetzt rannen wirklich Tränen über die Wangen des Mädchens. Karl Erdmann wandte sich ab und ging. Er war sehr ärgerlich über das, was er gehört hatte, und ärgerlich darüber, dass dieses kleine Mädchen, das über ihn weinte, ihn mit einer Rührung erfüllte, die ihm die Kehle zusammenschnürte. Gegen Abend, als die Jalousien aufgezogen und die Fenster geöffnet wurden, erwachte das Leben wieder, und Karl Erdmann empfand es deutlich, dass er jetzt wieder ganz zu diesem Leben gehörte. Er fand sogar, dass er hier besonders beliebt war. Ein jeder hatte ihn nötig, wollte bei ihm sein und mit ihm sprechen. Er kannte die Scherze, über die gelacht wurde, und konnte mitlachen. Er verstand wieder so leicht und wurde wieder so leicht verstanden, wie er es hier gewohnt war. Aber ein Vorfall überraschte ihn doch. Es war nach dem Abendessen. Man saß wieder auf der Gartentreppe in der Sommernacht oder ging langsam die dunklen Gartenwege entlang. Karl Erdmann brauchte nicht mehr wie ein Herr, der zu Besuch da ist, neben seinem Vater zu sitzen und von alten Garnisonsgeschichten zu sprechen. Er stieg die Treppe hinab, um zu seinen Schwestern zu gehen, die er drüben bei den Lilien lachen hörte. Mitten auf dem Gartenwege stand Daniela. Der Graf Lein kam auf sie zu, blieb vor ihr stehen und sich ein wenig vorbeugend sagte er leise etwas zu ihr. Daniela lachte, wandte sich dann kurz ab und ging Karl Erdmann entgegen.
»Kommen Sie, Karl Erdmann«, sagte sie und nahm seinen Arm. »Gehen wir sehen, wie es über dem Walde Wetter leuchtet.«
Während sie zusammen den Weg hinabgingen, dachte Karl Erdmann darüber nach, was er sagen sollte. Es sollte nichts Gewöhnliches sein. Jetzt musste ein Erlebnis beginnen. Allein er war so erregt, dass ihm nichts einfiel. Unterdessen begann Daniela unbefangen zu plaudern.
»Ihnen ist es so gemütlich. Was man mit Ihnen unternimmt, ist ganz einfach und selbstverständlich. Wir gehen sehen, wie es Wetter leuchtet. Das ist ganz einfach, nicht wahr? Sie wollen nicht, dass das ein Symbol sei oder irgendwie tief.«
Karl Erdmann versuchte zu lachen, aber es klang gezwungen.
»Also«, meinte er, »Sie halten mich für gemütlich, harmlos und sehr einfach.«
Daniela schüttelte ein wenig seinen Arm.
»Nein, nein«, sagte sie, »Sie sollen nicht auch kompliziert sein wollen. Alle wollen jetzt kompliziert und geheimnisvoll sein. Sie glauben dann, sie gefallen uns. Was heißt denn dieses »interessant sein, anders als ich leide an mir selber und bin bereit, dich an diesem Leiden teilnehmen zu lassen. Ach Gott, wenn die Männer doch wüssten, wie angenehm sie sind, wenn sie glücklich und verständlich sind.«
»Dazu gehört«, begann Karl Erdmann mit Anstrengung, denn jetzt glaubte er es gefunden zu haben, »das Bedeutungsvolle«, »dazu gehört, dass einer einen glücklich macht und versteht.« Daniela antwortete nicht darauf. Sie standen jetzt am Ende des Weges und schauten über die Wiese zum Walde hinüber, der drüben wie eine stille, schwarze Mauer stand. Über ihm hing eine schwere, graublaue Wolke, in der sich beständig ein grelles Gold regte. So zu stehen, in dem Duft der Abendnebel und neben sich diese Frau atmen zu hören, ergriff Karl Erdmann so stark, dass er sein eigenes Herz klopfen hörte. »Heute sprach ich mit ihrer Mutter«, begann Daniela wieder, und er wunderte sich, dass ihre Stimme so ruhig in seine Erregung hineinklang.
Ich sprach heute mit ihrer Mutter von ihrer zukünftigen Frau. Wir waren uns darüber einig, dass sie eines jener entzückenden, kleinen, rundlichen, blonden Wesen sein muss. Ein rundes rosa Gesicht und einen sehr roten Mund.
»Oh, ich kenne diese runden Apfelgesichter«, sagte Karl Erdmann bitter. »Zu denen gehört dann gewöhnlich ein paar dummer, fayenceblauer Augen.«
»Durchaus nicht«, widersprach Daniela. »Sie wird hellbraune Augen haben. Die lassen sich so hübsch vom Licht durchleuchten. Und dumm, das wird sie nicht sein. Sie wird sehr gescheit sein. Sie wird sofort verstehen, dass es sie schmerzt, wenn sie nicht für kompliziert und geheimnisvoll gehalten werden. Und obgleich sie sie deshalb lieben wird, weil sie frisch und klar sind, so wird sie doch tun, als müsse sie irgendein geheimnisvolles Leiden, eine geheimnisvolle Zerrissenheit an ihnen heilen und trösten.«
»Was für ein lächerliches Paar das geben wird«, warf Karl Erdmann verächtlich ein.
»Nein, ein glückliches«, sagte Daniela. »Gehen wir jetzt.«
Während sie wieder dem Hause zuschritten, schwieg Karl Erdmann, aber es war, als schnürte etwas Böses, etwas, das Daniela erschrecken und erschüttern sollte, das er sagen wollte, ihm die Kehle zusammen. Er brachte es jedoch nur zu einem kleinlauten: »Daniela, Sie sagen das alles, um mich zu kränken.«
»Kränkt Sie das, armer Karl Erdmann?« erwiderte sie. Und im Schein eines Wetterleuchtens sah er, wie das schmale, weiße Gesicht zu ihm aufblickte und mitleidig lächelte. Dann sprachen sie nichts mehr und gingen in das Haus hinein. Die Nacht war schwül, und Karl Erdmann konnte sich nicht entschließen, sich niederzulegen. Er stand am geöffneten Fenster seines Schlafzimmers und schaute in den Garten hinab, und in das tiefe Dunkel fuhr zuweilen das Wetterleuchten wie eine plötzliche Erregung. Karl Erdmann fühlte in sich eine quälende Lebensungeduld, ein zorniges Verlangen, als würde ihm versagt, worauf er doch ein Recht hatte, und allerhand seltsame, waghalsige Pläne gingen ihm durch den Kopf. Diese Gewitternacht regte ihn auf wie eine Nacht am Spieltische. Unten auf den Gartenwegen irrte die einsame Gestalt Aristides Dorns umher. »Den lässt wieder die Liebe zu Daniela nicht schlafen«, dachte Karl Erdmann. Nun, der Gedanke, dort unten umherzuirren, war nicht schlecht. Und dann mit jemandem zu sprechen, der jetzt gewiss auch nur an Daniela dachte, konnte wohltuend sein. So beschloss er auch hinunterzugehen. Als er unten zwischen den Levkojenbeeten Aristides Dorn begegnete, schrak dieser ein wenig zusammen. Dann lachte er leise und sagte: »Oh, der Herr Leutnant ist es. Sie können wohl auch nicht schlafen.« »Ja, die Gewitternacht macht es«, erwiderte Karl Erdmann. »Vielleicht ja«, erwiderte Dorn zögernd. »Ich finde, man schläft hier überhaupt nicht gut.«
Karl Erdmann lachte. »Ich habe hier schon viele Jahre vortrefflich geschlafen.« Die beiden jungen Leute hatten begonnen, langsam nebeneinander herzugehen. Aristides Dorn hielt den Kopf gesenkt. Nur wenn ein Wetterleuchten den Garten erhellte, schaute er auf und strich sich die Locke aus der Stirn. Er begann wieder zu sprechen, leise und versonnen.
»Natürlich. Sie sind hier in dieser Luft aufgewachsen. Ich meine, die ganze Lebensatmosphäre. Aber wenn einer von außen kommt, aus einer ganz anderen Atmosphäre, dann wirkt das seltsam stark auf ihn.«
»Gefällt Ihnen das Leben hier nicht?« fragte Karl Erdmann leichthin. Der schwere, gedrückte Ton, in dem Dorn sprach, war ihm unbehaglich.
»So etwas gefällt immer«, erwiderte Dorn. »Es ist hier ja alles zusammengetragen, was gefallen muss, und nach Möglichkeit alles ausgeschaltet, was verletzen könnte. Das ist alles sehr schön. Natürlich sollte es solch ein Leben nicht geben.«
»Erlauben Sie«, fuhr Karl Erdmann auf, »warum darf es das nicht geben? Es ist doch genug Hässliches auf der Welt. Warum sollte es nicht solche stillen Reservoirs geben, in denen sich das Hübsche und Vornehme und Kultivierte ansammelt, so Musterwirtschaften des Lebens?«
Aristides Dorn schwieg eine Weile, ehe er wieder begann.
Es ist sehr hübsch gesagt. Ein Reservoir für das Schöne, Vornehme und Kultivierte. Im Mai, glaube ich, war es, dass der Geburtstag von Fräulein Oda gefeiert wurde. Für das Diner waren Birnen aus der Stadt geholt worden. Es waren die größten Birnen, die ich je gegessen habe, und auch wohl die süßesten und die saftigsten, wundervolle Birnen. Aber genau genommen sind solche wundervolle Birnen kranke Birnen. Es sollte vielleicht solche Birnen nicht geben. »Der Herr erlaubt sich etwas«, ging es Karl Erdmann durch den Sinn. Deshalb nahm er seinen Ton etwas hochmütig, als er sagte, »Das Bild ist originell, aber ich finde, dass wir hier alle recht kräftig und gesund gediehen sind.« »Gewiss«, gab Dorn höflich zu, »hier gedeiht und blüht ja alles prächtig. Ich spreche ja natürlich nur von meinen eigenen persönlichen Erfahrungen. Da scheint es mir denn, dass hier das Lebensbild einigermaßen gefälscht wird. Das Leben ist doch eine gefährliche, drohende Sache, in die einiges Hübsche hineingestreut ist und sehr viel Hinwegdenken über alles Schlimme. Hier soll es nur weich und hübsch sein und ganz aus dem Hinwegdenken über das Schlimme bestehen. Ich habe gefunden, dass uns das ein wenig widerstandslos, ein wenig feige gegen uns selbst macht. Es ist natürlich lächerlich, wenn ich wieder auf die großen Birnen zurückkomme, aber wirklich, ich habe daran gedacht, dass ich einige Ähnlichkeit mit solch einer Birne bekomme, so weich und innerlich ganz süß. Wenn man nicht geboren ist, um in Seidenpapier gewickelt zu werden, so ist das gefährlich.« Dorn schwieg, sah in das Wetterleuchten und lächelte sein hochmütiges, ironisches Lächeln. Das ärgert Karl Erdmann, und er schnarrte im Leutnantstone, »Sehr unangenehm allerdings, eine Duchessbirne zu werden. Und Sie sind recht streng hier mit uns. Aber vielleicht sind es Ihre politischen Ansichten, die Zustände hier zu hassen.« »Politische Ansichten? Oh nein«, erwiderte Dorn lebhafter als früher, und jetzt klang es, als mache es ihm Vergnügen zu sprechen. »Wir, das heißt, ich und meine Freunde, wollen keine politischen Überzeugungen haben. Wir wollen Weltanschauungen haben. Es ist ja sehr gut, zu versuchen, den Besitz gleichmäßig zu verteilen, so dass jeder genug zu essen und zu leben hat. Aber ist das auch erreicht, dann sind die Daseinsfragen, die uns quälen, damit um keinen Schritt ihrer Lösung näher gerückt. Hassen, sagen Sie. Nun ja, vielleicht hasse ich das Leben hier. Ich lehne es ab. Natürlich. Das muss ich, das ist meine Art, mich zu verteidigen, so etwas wie eine Schutzimpfung. Denn sonst könnte es mir passieren, dass ich nicht mehr hinaus könnte.
Solche Erfahrungen sind ja sehr interessant, aber manche gehen dabei zugrunde. Nun, schließlich, irgendeine Erfahrung bringt uns immer um.«
Er wartete einen Augenblick, ob Karl Erdmann etwas sagen würde. Da dieser jedoch schwieg und nicht wusste, was er mit diesen Geständnissen machen sollte, fuhr Aristides Dorn fort. »Ja, ich habe eigentümliche Züge an mir beobachtet, die neu sind. So war ich früher sehr schnell, ja hastig von Entschluss. Jetzt passiert es mir, dass ich etwas tun will und Abend für Abend umhergehe und mich nicht dazu entschließen kann. Und jetzt, dass ich Ihnen das alles sage, das hätte ich früher nicht getan. Ich war immer sehr verschlossen gegen Fremde, und nun schwatze ich und schwatze ich.«
»Machen Sie sich nichts draus, Herr Dorn«, sagte Erdmann gutmütig. »In solch einer elektrisch geladenen Nacht wird man mitteilsam. Morgen bei Tage sieht das alles anders aus.«
Im Gespräch waren sie durch den ganzen Garten gegangen. Aus den Düften der Rosen waren sie in den Duft der reifen Pflaumen gekommen und von da in den Gemüsegarten mit den scharfen Gerüchen der Sellerie- und der Zwiebelpflanzen. Dann gingen sie den Weg zurück und standen wieder vor dem Hause. Die lange Front war dunkel, bis auf ein Fenster, aus dem ein Lichtschein durch die Vorhänge fiel.
»In der Bibliothek ist noch Licht«, bemerkte Karl Erdmann.
»Ja«, erwiderte Dorn, »dort ist gewöhnlich noch Licht. Frau von Bardo pflegt dort noch zu lesen. Sie ist es gewohnt, spät zu Bett zu gehen.« Schweigend standen die beiden jungen Leute eine Weile da und schauten den Lichtschein an. Plötzlich sagte Karl Erdmann: »Gute Nacht, Herr Dorn. Es hat mich sehr interessiert. Sie bleiben wohl noch draußen.«
»Ich gehe noch ein wenig umher«, antwortete Dorn. »Gute Nacht. Sie gehen wohl noch in die Bibliothek.«
»Ja, vielleicht«, sagte Karl Erdmann leichthin. Er reichte Dorn die Hand und ging. »Das ist es, lieber Freund«, dachte er, »wozu du dich nicht entschließen kannst.«